wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, auch von meiner Seite. Ich bete ganz viel.
Vater, wir danken dir jetzt einfach für die wunderbare Zeit, die wir schon gemeinsam hatten. Danke für den Lobpreis. Danke, dass du uns begegnet bist, schon in diesen Liedern, durch deine Gegenwart. Und danke, dass du uns jetzt auch begegnen willst, einfach durch dein Wort und durch die Botschaft und die Predigt. Wir wollen dich einladen, öffne unsere Herzen, lass uns wirklich auf dich hören. Nimm alles weg, was uns ablenken will, und lass uns wirklich jetzt hören, wie der Jünger deine Jüngerin hört. Danke, dass du einfach gute Worte für uns hast.
Amen. Ja, nochmal einen schönen guten Morgen und auch nochmal ein großes Dankeschön an unser Musikteam und Lobpreisteam. Das war echt, hat mich echt berührt. Also vielen, vielen Dank euch. Und ja, ich freue mich, dass ich heute Morgen eine Botschaft für euch mitgebracht habe, die aus meiner Sicht eine der ganz, ganz wichtigen Themen und Botschaften in der Bibel ist, obwohl sie dummerweise, sage ich jetzt mal, auch nicht ganz unumstritten ist und unumkämpft war in der Christenheit. Und zwar möchte ich heute Morgen mal sprechen über das Thema der Heilige Geist, und ich habe es genannt, der Heilige Geist, Beistand und Tröster. Das ist ja ein bisschen paradox. Mir fiel das vor vielen, vielen Jahren schon mal auf in meinem eigenen Leben, dass ich so gedacht habe, irgendwie sind alle wirklich wichtigen Themen in der Kirchengeschichte
auch die Themen, die am umkämpftesten sind. Eigentlich sollte es uns nicht wundern, weil wenn wir daran glauben, dass es verschiedene, sage ich mal, Intentionen in dieser Welt gibt, die versuchen eben in gewisse Richtungen zu ziehen, dann ist es eigentlich fast schon naheliegend, dass die Themen, die auch wirklich besonders elementar wichtig sind, am meisten immer wieder umkämpft waren in der Kirchengeschichte. Das heißt, eigentlich könnte man es fast andersrum drehen. Du könntest eigentlich sagen, ich gucke mal, welche Themen am meisten Kontroversen aufwerfen, dann weiß ich, welches Thema sich lohnt, besonders damit auseinanderzusetzen. Und eines dieser Themen, die wirklich immer wieder in der Christenheit umkämpft waren, ist das Thema Heiliger Geist. Ich freue mich darüber, dass es mittlerweile, Gott sei Dank, nicht mehr so schlimm ist, wie es schon manchmal war. Gestern zum Beispiel durfte ich zwei Vorträge bei einem großen Gemeinschaftsverband halten, die zu mir gesagt haben, Thomas, wir müssen wieder neu mehr lernen über den Heiligen Geist. Und ich habe selbst in meinem Leben erlebt, wie umstritten dieses Thema ist. Ich bin in eher konservativ-pietistisch geprägten Glaubensgemeinschaften zum Glauben gekommen. Und ich habe viel über Jesus gehört, viel über den Vater, viel über die Bibel, aber damals kaum etwas über den Heiligen Geist. Natürlich hat man auch an den Heiligen Geist geglaubt. Allein im Glaubensbekenntnis ist es ja schon elementar. Aber man sprach einfach nicht darüber. Es war fast ein Tabuthema. Und ich habe manchmal so gedacht, wir hatten damals auch eine Dreieinigkeit. Aber die war fast ein bisschen anders zusammengesetzt. Nämlich, wir glaubten an Gott, den Vater, Gott, den Sohn und Gott, die Bibel. Aber in unserer Trinität gibt es eben drei Teile und aus meiner Sicht drei gleichbedeutende Teile, nicht zu vermischen, aber gleich wertvoll, nämlich den Vater, den Sohn und den Geist Gottes. Und ich möchte euch heute Morgen noch mal so ein bisschen damit hineinnehmen, vielleicht auch neu die Herzen öffnen, wie wichtig dieser dritte Teil ist, der Dreieinigkeit Gottes eben auch für dein und mein christliches Leben ist. Schau, ich glaube, das Erste, weshalb wir uns auch manchmal mit dem Heiligen Geist so schwer tun, ist schon allein das Wort Geist. Geist ist ja im Deutschen kein positiv belegtes Wort, ne? Wer will schon gern mit einem Geist zu tun haben, oder? Und jeder von uns hat Assoziationen im Kopf, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es in deinem Kopf und in deinen Gedanken so ist, aber in meinem Kopf, wenn ich an Geist denke, dann ploppt irgendwie sowas auf. Das ist seit der Kindheit bei mir drin. Da gab es so Computerspiele, noch die einfachsten, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wo irgendwie so kleine Dinger durch die Straßen fuhren und haben irgendwie Punkte gegessen. Und Diese Assoziation Geist, die ist mit dem Wort in meinem Innersten immer noch verknüpft. Andere haben vielleicht noch furchterregende Assoziationen, dass du vielleicht sagst, ich habe früher immer irgendwelche ungute Filme gesehen, die haben mir Angst gemacht und ich will eigentlich gar keinen Geist in meiner Nähe haben. Also das Erste ist, das Wort Geist ist gar nicht so einfach zu fassen für uns. Das Zweite ist, wir haben immer wieder versucht, in der Kirchengeschichte den Heiligen Geist zu erklären. Wie funktioniert denn eigentlich die Trinität? Und dann gibt es immer Vergleichsmodelle dazu, zur Trinität. Zum Beispiel haben manchmal Theologen gesagt, naja, vielleicht kann man sich die Trinität vorstellen wie so ein Ei. Denn bei einem Ei gibt es eben die Schale, es gibt das Eiweiß und es gibt das Eigelb. Das sind drei Teile, alle zusammen sind Ei. So ähnlich ist es vielleicht bei Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Aber gut, ich habe immer gedacht in meinem Leben, so richtig begeistert mich jetzt die Symbolik eines Eis nicht, wenn ich ehrlich bin. Sind Vergleichsbeispiele oder ein Kubus, wo du sagst, ein Kubus ist eben dreidimensional. Da gibt es eine Länge, eine Breite, eine Höhe. Alles drei zusammen ist dreidimensional Kubus. Vater, Sohn, Heiliger Geist, dreidimensional Trinität ist ein Bild. Nicht perfekt. Manche haben gesagt, vielleicht ist es mit Gott so ähnlich wie mit Wasser. Wasser kann drei Aggregatzustände haben. Wasser kann entweder gefroren sein, Wasser kann flüssig sein oder Wasser kann dampfförmig sein. Je nach Zustand, das gleiche Element, H2O, drei verschiedene Zustände. Aber gut, Gott ist nun selten gefroren und selten irgendwie mal. Also das heißt, er ist ja alles in allem. Also auch das ist ein Bild. Aber zumindest könnte man vielleicht sagen, der Dampf ist so ein bisschen ein Bild für den Heiligen Geist. Ein Bild, was auch immer wieder gebraucht wurde, war eben eine Familie. Auch das hinkt natürlich ein bisschen, weil gut, vielleicht könnte man jetzt noch sagen, der Vater ist eben der Vater in diesem klassischen Bild und vielleicht ist der Sohn eben der Sohn, aber Jesus ist ja nicht der jüngere Sohn, der eben noch nichts weiß, sondern auch das Bild hinkt natürlich. Und wer ist dann der Heilige Geist? Nun gut, könnte man vielleicht sagen, der feminine Teil im Hebräischen ist das Wort Ruach, tatsächlich feminin. Also vielleicht könnte man sagen, irgendwie ein kleines Hilfskonstrukt, aber eben auch nicht theologisch ganz perfekt passend. Und ich glaube, da merken wir schon, warum wir beim Thema Heiliger Geist eben an unsere Grenzen kommen. Weil es eben kein Bild ist, was man wirklich menschlich 100% verstehen kann. Der Heilige Geist ist ein Teil der Trinität, er ist ein Teil Gottes, genau wie der Vater und wie der Sohn. Und beim Vater haben wir eben ein Bild an einen Vater, ob gut oder schlecht, sei dahingestellt. Beim Sohn haben wir irgendwie das Bild, wie wir uns Jesus vorstellen. Und ich mache dir Mut, dass du vielleicht beim Heiligen Geist dir ein neues Bild für dich innerlich findest. Vielleicht ist es für jemanden die Taube, wo du sagst, die Taube ist eben ein ständiger Begleiter. Vielleicht ist es das Bild von Feuer, wo sich der Heilige Geist wie Feuerzungen auf jeden einzelnen Gläubigen setzte. Aber ich will dir heute Morgen Mut machen, dass du ganz neu verstehst, vom Heiligen Geist braucht man keine Angst zu haben. Du brauchst keine Angst haben, er ist kein unguter Geist, er ist ein Teil Gottes, der Trinität. Und dieser Heilige Geist, und das ist das Wichtigste, dass ich das heute Morgen euch nochmal so bewusst mache, dieser Heilige Geist ist der Treibstoff, es ist das zentrale Element jeden christlichen Glaubens. Du kannst nicht ohne Heiligen Geist ein erfülltes geistliches Leben führen. Der Heilige Geist in dir ist Gottes Gegenwart in dir. Und wenn du dieses Buch, das wir ja alle sehr wertschätzen, wenn du dieses Buch einmal anschaust, dann will ich dir nochmal Mut machen. Guck mal, alle Personen in diesem Buch, egal ob es jetzt im Alten Testament war oder im Neuen Testament, alle Personen, die für dich und mich vielleicht sogar Vorbilder sind, sind nicht in diesem Buch aufgeführt, weil sie menschlich so wunderbar waren oder weil sie menschlich so begabt waren oder weil sie über die Maßen toll oder befähigt waren, sondern alle Personen in diesem Buch sind aus einem einzigen Grund in diesem Buch, weil der Heilige Geist sie gebraucht hat. Das ist ganz wichtig. Da mache ich dir Mut, dass du das in deinem Leben wirklich dir ganz fest einprägst. Und wenn du Kinder hast, vielleicht, dass du das den Kindern schon ermutigend mitgibst, auch im Kinderunterricht. Das waren nicht ganz besonders tolle menschliche Helden. Das waren geisterfüllte Männer und Frauen. Durch den Geist Gottes hat Mose das Volk Israel aus Ägypten geführt. Nicht, weil er so toll war oder so intellektuell gut drauf oder ein Stratege, sondern der Geist ergriff ihn. Guck mal, er war vor Gott an diesem brennenden Dornbusch und dann sagt er letztlich, ich krieg's nicht hin, ich kann's nicht, ich kann noch nicht mal reden. Hilf mir, gib mir irgendeinen Helfer. Und dann hat Gott ihm eben Aaron zur Seite gestellt. Nicht, weil Aaron jetzt so elementar wesentlich gewesen wäre, sondern um Mose ein bisschen zu beruhigen. Aber nicht Aaron war der Stratege, nicht Mose war der Stratege, sondern der Heilige Geist war auf Mose. Gott war auf Mose. Und dadurch konnte er Übernatürliches tun. Also Gottes Über war auf seinem Natürlichen. Und dadurch wurde er übernatürlich begabt. Deshalb gelang der Plan. Und als Mose dann einmal an einem Punkt war, wo er seinen ersten Burnout hinter sich hatte und Jethro, sein Schwiegervater, sagte, du brauchst ein paar Helfer, dann berief er 70 Älteste, vielleicht kennt ihr diese Stelle. Und dann suchte er nicht die 70 Gebildesten oder die 70 mit Doktor die Titel oder was auch immer, was für Fähigkeiten, sondern er ließ sich 70 Personen zeigen, dann sagte Gott zu ihm, bring sie alle zusammen und ich werde auf jeden Einzelnen denselben Geist geben, der auf dir ist. Das war die Befähigung der 70, der Geist Gottes. Und das könntest du jetzt durch das ganze Alte Testament anschauen, ob das ein Josua ist, ob das die Propheten waren, Jeremia, Elia, egal wie sie heißen, Elisa, sie waren nicht besonders menschlich übernatürlich, sondern sie hatten Gottes Über auf ihm natürlich und dadurch waren sie durch den Geist Gottes befähigt. Das liest du immer wieder, wo es heißt, die Hand Gottes ergriff Elia. Die Hand Gottes kam auf Jeremia. Überleg mal, als Elia in den Himmel hinaufgehoben wird, was passiert da? Es fällt der Mantel herunter. Und der Mantel war damals ein Bild im Alten Testament für die Gegenwart Gottes. Man kann es auch formulieren für die Salbung. Die Kraft Gottes. Sie fällt, als Elia hochgehoben wird, herab und fällt äußerlich sichtbar auf Elisa. Das war nicht der Mantel, der ihn befähigte, ne? Sondern es war der Geist Gottes. Der Mantel war nur ein Bild dafür. Oder überlegt mal, als Mose den Stab bekommt. Der Stab war ein Bild. Vielleicht auch eine, sagen wir es mal, Hilfe für Mose, dass er sich ab und zu daran erinnern konnte. Guck an, Gott hat mir den Stab gegeben. Aber natürlich war es nicht der Stab, der Wunderkräfte hatte, um den Felsen zu öffnen und das Wasser floss. Der Stab war ein Bild, ein Symbol für den Heiligen Geist. Und das ist im gesamten Alten Testament bei keiner anderen Person anders. Ob das ein Richter war, ne? Ein Gideon, ein Deborah, wie auch immer sie alle hießen, oder ein Simson. Ne? Denkt mal an die Kraft von Simson. Alle Eltern, wenn ihr Kinderbibeln lest, achtet mal drauf. Wenn du Simson findest in der Kinderbibel, dann wird er meistens dargestellt, als hätte er gerade Mr. Universe gewonnen. Ich persönlich, wenn ich eine Kinderbibel jemals in meinem Leben zeichnen würde, wird wahrscheinlich nie passieren, aber wenn, dann würde ich den so hemdsärmlich darstellen, so dünn als Klappergestell, damit niemand verwechseln könnte, es war nicht seine Kraft, es war der Heilige Geist. Schaut, und aus diesem Grund sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht nicht von Jerusalem weg, bis die Kraft des Geistes auf euch gekommen ist. Er macht ihnen klar, jetzt ist zwar ein neuer Bund, eine neue Heilszeit, der Gnadenbund, der mit Golgatha sozusagen begann. Aber Jesus sagte zu seinen ersten Nachfolgern, wenn ihr jetzt in meinem Namen unterwegs sein wollt, braucht ihr dieselbe Kraft, die auch diese Menschen im Alten Testament hatten. Ihr braucht dieselbe Ausrüstung des Heiligen Geistes. Versucht es gar nicht allein. Und deshalb sagte er zu ihnen, geht nicht aus Jerusalem weg, bis der Heilige Geist euch erfüllt hat. Und das geschah dann an Pfingsten, als er wie Feuerflammen auf jeden Einzelnen kam. Und danach zogen sie los. Und hatten eine Kraftausrüstung Gottes über auf ihrem Natürlichen. Und plötzlich geschahen in ihrem Leben Dinge, die waren übernatürlich, die waren nicht menschlich. Deshalb riefen dann die ersten Zuhörer: Was seid ihr für Typen? Woher habt ihr solche Vollmacht? Gott ist über. Und warum konnten sie für Menschen beten und es geschahen plötzlich Wunder? Weil der Heilige Geist da war. Und warum brachten manche die Schweißtücher zu Paulus und zu Petrus? Und warum lief der Schatten an jemanden vorbei? Und sie sagten plötzlich, irgendwie kam da eine Kraft. Was war das? Es war der Heilige Geist. Schau dir deshalb, vielleicht kannst du jetzt so ein bisschen innerlich das nachvollziehen, dass ich sage, es ist eigentlich so dramatisch, dass es irgendwie gelungen ist, dass wir uns als Christen vor diesem wunderbaren und lebensnotwichtigen Geist Gottes irgendwie fürchten. Wie konnte das nur geschehen? Irgendwie sind da Kontroverse hineingekommen, weißt du, und die einen sagen, ich sehe es eben dogmatisch so, und der nächste sagt, ich sehe es eben dogmatisch so. Und durch diese Spannungen und Streitereien in der Kirchengeschichte kam es dramatischerweise so weit, dass irgendwann viele Christen gesagt haben, am besten lassen wir das mal ganz mit dem Thema Heiliger Geist. Das macht uns einfach zu viel Angst und das verwirrt uns. Vielleicht blenden wir das lieber ein bisschen aus. Aber stell dir mal vor, Jeremia und Elia und Mose und Petrus und Paulus, die hätten gesagt, wir lassen das lieber mal ein bisschen mit dem Heiligen Geist. Wir kriegen das menschlich schon auch hin. Du hättest dieses Buch nicht. Alles, was hier drin ist, ist das Wirken des Heiligen Geistes durch normale Menschen. Deshalb ist eigentlich die Bezeichnung Apostelgeschichte eigentlich auch gar nicht so optimal, finde ich, diese Überschrift. Weil es ist ja nicht die Apostelgeschichte. Es ist die Geschichte des Wirkens des Heiligen Geistes durch normale Menschen wie dich und mich. Und deshalb will ich dir so Mut machen. Schau, es gibt ein Glaubensbekenntnis aus dem 4. Jahrhundert, das sogenannte athanasianische Glaubensbekenntnis. Und da formulierte dieser alte Glaubensvater, wir verehren den einen Gott und die Dreifaltigkeit in der Einheit, ohne Vermischung der Personen und ohne Trennung der Wesenheit. Denn eine andere ist die Person des Vaters, eine andere die Person des Sohnes, eine andere die des Geistes. Aber der Vater und der Sohn und der Heilige Geist haben nur eine Gottheit, die gleiche Herrlichkeit, gleich ewige Majestät. Sehr gut formuliert, finde ich. Ne? Wir vermischen die nicht, aber wir können sie auch nicht trennen. Alle drei sind ein Teil der Trinität und alle drei sind wichtig für deinen und meinen Glauben. Und der Heilige Geist ist nun eben die Kraftquelle, der Beistand, der Tröster, der heute in deinem und meinem Leben hier wirkt. Deshalb sagte Jesus den für uns fast unvorstellbaren Satz, es ist besser für euch, dass ich gehe. Denn sonst würde der andere nicht kommen, der meine Stelle einnimmt, sagt Jesus in Johannes 16, Vers 7. Es ist besser, sagt er, dass ich gehe. Mal ehrlich, Hand aufs Herz, wer von uns hätte denn nicht lieber eigentlich Jesus hier, oder? Wenn du den sehen könntest, wenn du den anfassen könntest, dann würden wir doch alle sagen, wie toll wäre das. Aber Jesus selbst sagt, es ist besser, dass ich gehe. Denn dann wird der Heilige Geist kommen und der wird bei jedem von euch sein. In euch sein und euch nie mehr verlassen. Und deshalb ruft auch Paulus den Gläubigen damals und auch uns heute zu, betrübt nicht den Heiligen Geist. Dämpft ihn nicht. Denn wenn du den Heiligen Geist betrübst und dämpfst, dann betrübst und dämpfst du eben auch einen Teil Gottes. Das ist nicht eine anonyme Kraft. Es ist ein gleichwertiger Teil der Trinität. Also Gott ist Vater Gott ist Sohn, Gott ist Geist, aber alle drei sind eben nicht dieselben Wesen. Sie sind alle Teil einer gleichwertigen Trinität. Und der Heilige Geist, der wirkte. Alles Wirken, ich sage es noch einmal, was du in diesem Buch findest, alles Wirken an Kraft war nicht die Fähigkeit der Menschen, sondern des Geistes. Dieses Buch gibt alle Ehre Gott, nicht den Menschen. Es war der Geist, der sie befähigte, Übernatürliches zu tun. Es war der Heilige Geist, der sie berief und aussendete. Es war der Heilige Geist, der sprach durch die Predigten, auch durch Lieder, durch alles. Denkt an David mit seiner Harfe, denkt an die Psalmen. Alles, was an Inspiration geschah, wirkte der Geist Gottes. Also er verändert und er befähigt. Und er befähigt eben für die Wirkungen des Geistes, aber er verändert und bringt auch die Frucht hervor. Und auch da will ich dir Mut machen, weil wir auch da als Menschen manchmal in den gleichen Fehler tappen, so wie wir hier versuchen, Übernatürliches menschlich zu machen. Weißt du, du kannst Gemeindebau einiges zum Beispiel menschlich machen. Du kannst sagen, wir versuchen, so viel gut zu machen, wie wir können. Aber wenn der Heilige Geist nicht dabei wirkt, ist das alles nur menschlich. Nur Verein, Aufbau einer Organisation. Und dann schau mal in manche Länder, wo plötzlich eine Erweckung geschieht. Das sprengt dann alle Dimensionen und plötzlich geschehen Dinge, die sind menschlich unmöglich. Hunderte kommen, Tausende, Menschen kommen zum Glauben. Bei Moody und Finney, bei diesen Erweckungspredigern, gibt es Geschichten, dass Menschen zum Glauben kamen, die in der Nachbarschaft der Predigten waren und akustisch das Wort nicht hörten. Aber der Heilige Geist wirkte so stark, dass sie allein durch diese Einflussnahme in der Gegenwart dieser Gemeinde an den gleichen Zeiten, wo die Predigten liefen, sagten, ich muss heute mein Leben Jesus geben. Wer hier kann mir dabei irgendwie helfen? Das kannst du menschlich nicht verstehen. Das ist übernatürlich. Und genauso mache ich dir Mut, wenn du selbst sagst, ich möchte in meinem eigenen Leben irgendwie Veränderung erleben. Mein Charakter soll besser werden. Ich will barmherziger werden, weil Jesus barmherzig ist. Ich will demütiger werden. Ich will großzügiger werden. Ich will vergeben können. Ich will endlich nicht mehr neidisch sein, sondern mich mitfreuen können mit anderen. Dann mache ich dir so Mut. Versuch es nicht aus eigener Kraft. Sondern auch hier ist der Heilige Geist der Schlüssel, der deine Frucht hervorbringen will. Guck mal, wie viel Anstrengung braucht der Apfelbaum, damit ein Apfel wächst. Nicht viel, ne? Er muss nur gegründet sein in die richtige Quelle. Die richtigen Nährstoffe bekommen, die richtigen Wurzeln haben, dann kommt die Frucht von selbst. Und die Frucht des Geistes ist eben das Resultat seiner Gegenwart in deinem und meinem Leben. Dann kommt die Frucht von selbst. Wenn du ihn siehst, wenn er in dir regiert, dann wunderst du dich vielleicht plötzlich selbst, wie du sagen kannst, wie kann ich denn jetzt meinem Feind vergeben, obwohl er so viel mir angetan hat? Das ist doch menschlich nicht möglich. Wieso konnte denn Jesus auf Golgatha beten, Vater, vergib ihnen? Denn sie wissen nicht, was sie tun. Weil er von der Liebe Gottes so erfüllt war, dass er auf einer anderen Dimension lebte. Es war der Geist, der auch ihn erfüllte. Überlegt mal, Jesus fing erst an mit seinen Wirken und seinen Wundertaten, als der Geist Gottes ihn erfüllte, nach seiner Taufe. Auch er brauchte den Heiligen Geist. Diese Grafiken, die ich gerade gezeigt habe, sind aus diesem wirklich sehr empfehlenswerten Buch von Sven Schönheit, Komm Geist Gottes, im GGE Verlag erschienen, kann ich wirklich von Herzen empfehlen und bedanke mich auch, dass man die Grafiken in dieser Form auch benutzen darf. Also, Johannes 16, ne? Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, sagt Jesus, dann werde ich ihn zu euch senden. Und es geschah am Pfingsten, wir haben es gerade gehört. Johannes 14, 16, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Und das Wort andere, manche von euch wissen das vielleicht, das heißt im Griechischen allos. Das heißt, das griechische Wort allos heißt eigentlich so viel wie ein anderer von genau derselben Art und Weise. Also Jesus sagt, ich gehe wieder hoch zum Vater, aber ich werde euch jemand anders schicken und der wird alle Zeit bei euch bleiben. Der Tröster, der Beistand, der Parakletos, wie es einmal heißt, der euch vertritt, der euch in alle Wahrheit führt und leitet. Schaut, und er kam dann eben Pfingsten und setzte sich auf jeden einzelnen Gläubigen. Und wenn du das in deinem Leben erleben darfst, dass du an Jesus glaubst und mit Gott lebst, dann darfst du auch gewiss sein, der Heilige Geist ist in deinem Leben drin. Ohne ihn könntest du Jesus gar nicht erkennen. Ohne ihn würdest du heute nicht hier sitzen oder jetzt nicht im Livestream zuschauen. Ohne ihn würdest du gar kein Interesse haben. Er hat an dir schon vieles getan. Und er ist die Kraft, sagt die Bibel. Jesus sagt einmal, der Heilige Geist ist wie ein Wind. Du kannst ihn nicht sehen, äußerlich, aber du kannst seine Auswirkungen spüren. Ja, wie schön ist das, wenn wir so Lieder zusammen singen. Und dann spürst du vielleicht plötzlich, da ist irgendwie eine Gegenwart Gottes. Wenn du in der Bibel liest und du spürst plötzlich, das Buch fängt an zu mir zu sprechen. Das sind die Auswirkungen seines Geistes. Und er ist wie ein Wasser, sagt Jesus. Eine Quelle, die aus dir heraussprudelt. Jesus sagt einmal bei der Frau in Johannes 4, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht, würdest du mich um Wasser bitten und ich würde dir lebendiges Wasser geben. Eine Quelle, die nie mehr versiegt. Der Heilige Geist will uns erfüllen, dass wir glücklich, erfüllt, wirklich innerlich erfüllt sind. Er ist das Siegel, sagt die Bibel, das Unterpfand deiner und meiner Erlösung. Er ist eben gleichzeitig auch das Angeld, wo du weißt, weil der Geist Gottes in mir lebt, wird der Vater und der Sohn mich zu sich holen. Wie ein Siegel, versiegelt mit Heiligen Geist. Er ist wie ein Öl, bezeichnet in die Bibel manchmal, wie ein Salböl, das eben auf dem Leben von Menschen ist und dadurch eine Kraft auf ihn ist. Wie ein Feuer, bezeichnet ihn die Schrift. Ein Feuer der Liebe, aber ein Feuer kann auch gewaltige Kraft entfachen. Feuerzungen kamen auf jeden einzelnen Gläubigen. Zu Pfingsten. Und deshalb ermutigt dich und mich die Bibel, und das will ich dir heute Morgen auch wirklich ein bisschen mit Nachdruck zurufen. Das ist keine Kür, sondern die Bibel ermutigt und ermahnt uns, wie es hier Luther sehr derb übersetzt, ne? Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern, dieses Wort ist wichtig, das ist wichtig, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Weißt du, ich liebe ja die Bibel, weil die einfach so ehrlich ist. Und ich glaube, jeder von uns Menschen hat ja ein Vakuum in sich. Irgendetwas stopfen wir in uns rein, damit wir das Gefühl haben, ich will doch satt werden. Das kann bei jedem anders aussehen. Vielleicht ist es bei jemandem Wein oder Alkohol. Vielleicht ist es bei jemandem Nahrung oder vielleicht ist es bei jemandem Konsum oder Vergnügungs- oder Fernseh oder was auch immer du in deinem Leben hast. Aber irgendwas suchen wir, wo wir sagen, ich will doch, dass ich innerlich satt werde. Und jetzt sagt eben Paulus hier, mach doch das nicht, sondern lass dich doch von dem erfüllen, was noch viel mehr Kraft hat in deinem Leben, nämlich werdet voll des Heiligen Geistes. Schau, und jetzt will ich dir das nochmal an einem Beispiel oder euch ein bisschen erklären, weil ich glaube, manchmal tun wir uns schwer, das zu verstehen. Wie kann es denn jetzt sein, dass der Heilige Geist einerseits in uns ist, als Angeld, als Siegel, aber wieso sagt dann Paulus gleichzeitig, wir sollen voll werden von ihm? 100% verstehen werden wir das wahrscheinlich als Menschen nie. Aber ich will es euch mal an einem Bild erklären, das mir persönlich am meisten geholfen hat, es zu verstehen. Und zwar, wenn du mal an einen Schwamm denkst. Ja, viele von euch kennen ja solche Schwämme. Vielleicht hast du die irgendwo in der Garage oder im Keller. Der ist jetzt schon ein bisschen im Einsatz bei mir gewesen. Aber wenn die über den Winter zum Beispiel oder über längere Zeit einfach nur irgendwo im Regal liegen, ne, dann kennt ihr das vielleicht, wenn du den danach einfach mal wieder hervorholst, dann ist der knallhart, oder? Kennt ihr das? Das ist dann wirklich fast wie ein Stein. Ne? Da kannst du damit richtig hämmern. Wie gesagt, der ist jetzt schon ein bisschen im Einsatz gewesen. Also der ist einfach knallhart. Und was passiert, wenn du dann den irgendwo unter den Wasserhahn legst und du lässt jetzt ein bisschen Wasser drauf fließen, hier ist der Wasserhahn, dann wird es am Anfang, wenn der komplett knallhart ist, sogar fast abprellen, abperlen. Es kommt noch nicht mal richtig rein. Ich glaube, manchmal ist es bei manchen Menschen so, ne? Wenn der Geist Gottes sie das erste Mal berührt, dann perlt es fast ein bisschen wie ab. Und dann musst du als Mensch versuchen, da ein bisschen irgendwie Bewegung reinzubringen. Du kannst dann anfangen, das so ein bisschen zu bewegen oder vielleicht wirst du unter dem Wasserhahn so ein bisschen knautschen und plötzlich öffnen sich die Poren, ne? Und dann fängt das Wasser an, in diesen Schwamm einzudringen. Und jetzt stell dir mal vor, ich würde jetzt ein bisschen Wasser reingeben, das wäre jetzt hier reingegangen. Dann hätte der Schwamm wahrscheinlich immer noch eine Feuchte relativ auf den ganzen Schwamm von vielleicht 1, 2, 3%, ich weiß nicht wie viel, vielleicht 5%. Und das Gewicht wäre wahrscheinlich immer noch fast ähnlich leicht. Und ich glaube, das ist so ein kleines Bild, bitte theologisch nicht, es ist nicht perfekt, es ist nur ein Bild, eine Hilfe, aber es ist ein Bild dafür, wo du vielleicht sagen kannst, vielleicht gibt es Menschen, die sagen, da ist der Geist Gottes in meinem Leben drin, aber er ist eben wirklich in einer sehr kleinen Form, wie ein Angeld, wie ein Siegel. Er ist vielleicht sogar irgendwo ein bisschen zurückgedämpft, gedrängt. Und stell dir mal vor, du würdest das jetzt knautschen unter dem Wasserhahn und würdest das eben richtig voll saugen lassen. Das, ich hätte es am liebsten jetzt hier gezeigt, aber wenn er richtig voll ist, ihr Lieben, richtig voll, und du hebst den hoch, ne, dann läuft es raus, oder? Dann ist das so voll, dann ist eigentlich der Schwamm nur die Hülle für Wasser. Der Schwamm ist dann nur noch die Form. Das Element ist dann Wasser. Und ihr Lieben, ich glaube persönlich, wenn ich mir die Bibel so anschaue, dann habe ich ja so die Vermutung, dass das Bild wäre, was Gott sich für dein und mein Leben wünscht. Du bist nur noch die Form. Und das Element in dir ist Heiliger Geist. Schaut mal, und wenn dann jemand dich berührt, wenn du diesen Schwamm berührst, der komplett vollgesogen ist mit Wasser, dann kannst du nicht anders, als Feuchtigkeit zu empfinden. Du kannst ihn dann weder hochheben, noch anstoßen, noch berühren, ohne dass du feucht wirst. Und jetzt überleg mal, als die ersten Jünger Menschen begegneten, ich glaube, niemand konnte Paulus, Petrus, Johannes, Jakobus berühren oder anschauen oder mit ihnen reden, ohne vom Heiligen Geist berührt zu werden. Sie waren voll des Geistes. Wo sie liefen, lief der Geist Gottes. Wo sie redeten, sprach Wort Gottes. Wo sie jemanden segneten, war die Kraft Gottes. Sie waren voll des Geistes. Schon deshalb glaube ich, ist es irgendwie gelungen, uns Christen mehr an Konflikte über dieses Thema zu verstricken, als uns zu ermutigen, danach auszustrecken. Und ich mache dir so Mut, vielleicht kann dieser Morgen und diese Botschaft eine Hilfe für dich und mich sein, zu sagen, wir verstehen nicht alles. Weißt du, ich habe irgendwann in meinem Leben gedacht, wenn sich Theologen seit 2000 Jahren über eine Sache nicht einig werden, woher kommt der Glaube, dass ich es dann perfekt auflösen könnte? Es gibt auch in der Bibel Themen, die sind nicht 100% eindeutig. Aber ich glaube, Gott ermutigt dich und mich nicht, dass du der perfekte Dogmatiker bist. Er ermutigt dich und mich, setz es doch in deinem Leben um. Und dich danach auszustrecken, zu sagen, guter Geist Gottes, ich brauche mehr von dir. Heiliger Geist, erfüll mich neu. Füreinander zu beten und sich zu segnen, gerade wenn es dir vielleicht nicht so gut geht, auch mal zu jemandem gehen und zu sagen, könntest du mir einfach mal segnen, die Hände auflegen und für mich beten, ich brauche Gottes Kraft. Weißt du, all das ist biblisch völlig nicht verhandelbar. Das ist der Aufruf, den Gott uns gibt. Werdet voll des Heiligen Geistes. Und dazu brauchst du kein perfekter Theologe sein, kein perfekter Dogmatiker und musst auch nicht die Kirchengeschichte dreimal aufwickeln, sondern das ist einfach eine Sache, die jeder Einzelne von uns jeden Tag ganz persönlich tun kann. Durchs Leben zu gehen mit dem Wunsch, Heiliger Geist, erfüll du mich mehr. Ich will mein Leben dir hingeben. Ich brauche deine Kraft. Weißt du, wenn wir mehr von seiner Kraft haben, dann werden Menschen in und durch dich und mich Christus erkennen. Dann ist es Gottes Über auf deinem Natürlichen. Dann ist es nicht anstrengend. Dann brauchst du nicht Strategien. Dann magst du nicht einen Missionseinsatz für einen Samstagnachmittag, wo du 3 Stunden vorher dir Mut machen musst, dass es schon irgendwie klappt. Wenn du voll des Geistes bist, werden Menschen dir begegnen auf dem Arbeitsplatz, beim Einkaufen, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft und werden sagen, was ist das in deinem Leben? Was ist das? Ich kenne niemanden wie dich. Woher kommt diese Hoffnung? Wieso strahlen deine Augen so? Woher kommt diese Freude? Und dann kannst du sagen, das ist eine Freude, die von innen kommt. Es ist Gottes Freude, nicht die Umstände, Gottes Freude. Wäre das gut? Also ich mache dir Mut, werde voll. Werde voll. Lass dich erfüllen. Das ist der biblische Appell, den Paulus hat. Schau, ich möchte euch zum Abschluss dieses Bild noch mitgeben. Nämlich dieses Bild, was, finde ich, auch Wunderbares ausdrückt. Der Heilige Geist will die Quelle in deinem Leben sein. Und wenn er anfängt zu sprudeln, dann darfst du diese oberste Schale sein, die immer wieder erfüllt wird von ihm, weil seine Quelle aus dir sprudelt. Und erst wenn du erfüllt bist, ist es ja möglich, dass die nächste Ebene um dich herum erfüllt wird. Deine Freunde, deine Bekannten, deine Arbeitskollegen, wenn du überfließt von Liebe, von Hoffnung, von Freude, von Kraft, dann ist es nicht schwer, dass es überfließt auf die Menschen um dich herum. Im Gegenteil, David sagte einmal, mein Kelch fließt über. Dann ist das leicht. Weißt du, und dann können wir vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen können, sagen, weißt du, weil seine Kraft mich erfüllt. Deshalb erfüllt sie und berührt sie auch die Menschen, die mir begegnen. Und dann dürfen wir noch einen Schritt weitergehen. Und dürfen sagen, diese Hoffnung und diese Kraft, die können wir jetzt auch hinaustragen. In die Stadt, in das Land, in die ganze Welt. Eigentlich kannst du dann diese Schalen beliebig weit vergrößern. Wenn er fließt, fließt es einfach über. Er ist ein Gott der Fülle und seine Kraft fließt über. Ich möchte uns einladen, dass wir das an diesem Morgen vielleicht in unserem Herzen ganz neu verstehen. Und dass du vielleicht ganz neu sagst, ich möchte mich aufmachen. Ich möchte mich aufmachen, mein Leben ihm zu geben und zu sagen, Heiliger Geist, ich bin manchmal so trocken, aber ich brauche mehr von dir. Und ich möchte gerne am Abschluss dieser Botschaft noch dafür beten. und lade uns ein, wem es möglich ist, dazu vielleicht mal aufzustehen. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen, und das ist jetzt kein Gebet, das dein ganzes Leben verändert, aber vielleicht ist es ein Gebet, das ein Anfang ist, einer neuen Sehnsucht. Dass wir sagen, Herr, lass uns falsche Ängste ablegen vor diesem Thema. Lass uns einfach nicht abhalten, dem nachzujagen. Und vielleicht magst du in einem ganz kurzen Moment auch innerlich selbst mitbeten und sagen, Herr, ich brauche mehr von deinem Geist. Vater, wir danken dir jetzt für diesen Morgen und für diese Botschaft. Und wir danken dir vor allem für dich selbst, für dein wunderbares Wort, mit dem du uns ermutigst. Wir danken dir für deinen guten Heiligen Geist, dass du uns nicht alleine zurückgelassen hast als Weisen, sondern dass du einen anderen Tröster und Beistand geschickt hast, den Geist Gottes. Vater, und wir danken dir, dass dieser gute Geist uns erfüllt, dass du uns erfüllen willst, dass wir nicht mühsam dir nachfolgen müssen, sondern dass es eine Quelle ist, die aus unserem Innersten sprudeln will. Und wir laden dich ganz neu ein. Geist Gottes, erfüll du uns neu. Wir sagen, wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Kraft. Wir wollen es nicht aus eigener Leistung tun. Es gibt ein Brennen, ohne auszubrennen. Wenn du in uns brennst, Geist Gottes. Wir danken dir dafür, und ich lade dich ein, dass du vielleicht in den nächsten 10 Sekunden einfach das in deinen eigenen Worten, Gott und Jesus, noch einmal sagst. Heiliger Geist, ich brauche mehr von dir.